Die beiden jungen Männer haben sich verguckt. Es ist Mitte der 1990er Jahre im Nordosten Italiens in einer Strandbar. Vermutlich sind wir an der Riviera Romagnola, am Adriatischen Meer zwischen Ravenna und Gabice Mare. Die beiden jungen Männer stehen nebeneinander in dieser Strandbar, inmitten tanzender Menschen. Jeder der beiden ist gerade an einem Eis. Sie haben sich verguckt in die beiden jungen Frauen, die ein paar Meter vor ihnen stehen, an der Theke der Bar. Und sieh an, die beiden Frauen packen gerade auch ein Eis aus. Unglaublich. Es ist das gleiche Eis, das die beiden Männer auch in der Hand halten. Ein Eissandwich. Die beiden jungen Männer sperren ihre Augen auf. Einer der beiden hat eine Idee. Er tippt seinem Kumpel an die Schulter und sagt: Schau mal, geh du hin, du kannst doch Fremdsprachen.
Weißt du, was eine Lingua?
Der Kumpel geht dann auch hin, selbstsicher grinsend. Er geht zu den beiden jungen Frauen, die gerade an ihrem Eis herumbeißen. Nur mit den Fremdsprachenkenntnissen ist das so eine Sache. Was der junge Mann da sagt, um ins Gespräch mit den beiden Frauen zu kommen, das soll zwar Englisch sein, es klingt aber eher nach dem Akzent der Emilia, der norditalienischen Region rund um die Stadt Bologna.
Oi, Miss! You Maxi Bon! Come me! The best del mondo! Very mythic! Mythic?
Mit Oi, Miss spricht der junge Mann die beiden Frauen an, die sichtlich amüsiert sind über seinen Flirtversuch. You Maxi Bon, come me! Ihr esst ja ein Maxi Bon-Eis, wie ich, sagt er dann. The best del mondo, very mythic! Sehr cool! Mythic, das ist eine Abwandlung von mitico, einem der beliebtesten Wörter der italienischen Jugendsprache der 1990er Jahre. Dann wird der junge Mann fast philosophisch. Er blickt auf die beiden Frauen. Eine hat blonde Haare, die andere hellbraune. Er sagt:
To gust is melke one.
To gust is melke one. Zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen sind doch besser als nur einer. Das soll dieser Satz in diesem speziellen Bologneser Englisch heißen. So wie das Maxi-Bon-Eis auf der einen Seite aus einem Keks mit Eis besteht und auf der anderen aus Eis mit Schokoladenhülle, so ist doch Vielfalt im Leben und in der Liebe immer etwas Schönes. Das will der junge Mann damit sagen. To gust is make one. Dieser Satz aus diesem Werbespot für das Eissandwich Maxi-Bon ist eingegangen in die italienische Alltagssprache. Der Spot wird im Jahr 1994 erstmals im italienischen Fernsehen ausgestrahlt und er ist der Wendepunkt für die Karriere eines jungen Schauspielers. Stefano Accorsi, damals 23 Jahre alt, spielt den Mann, der "To gust is make one" in Richtung der beiden Frauen sagt. Accorsi ist heute einer der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler Italiens. Bis heute wird in fast jedem italienischen Artikel, in dem es um seine Karriere geht, der Maxi Bon-Werbespot erwähnt und der vermeintlich englische Satz "To gust is make one" als Beginn seiner großen Laufbahn. Das Eissandwich Maxi Bon ist in Italien bis heute eines der beliebtesten Sorten von industriell hergestelltem Speiseeis. Das Mitte der 1990er Jahre ein Werbespot für dieses Produkt aus Stracciatella-Eis, zwei Keksen, Haselnüssen und Schokoladenglasur, der Turbostart war für die Karriere eines der heute bekanntesten Schauspieler des Landes, das ist eines der vielen Belege dafür, welchen Einfluss Speiseeis, auf Italienisch Gelato, auf die Alltagskultur in Italien hat. Speiseeis hat in Italien eine jahrhundertealte Geschichte. Eine Geschichte, in der einfallsreiche Menschen aus Italien eine große Rolle gespielt haben, die aber auch viel zu tun hat mit der Industrialisierung. Die Erfolgsgeschichte des Gelato ist Köchen aus Neapel zu verdanken und einer klugen Erfinderin. Sie hat mit einer chemischen Eigenschaft von Salz zu tun, mit Menschen, die aus italienischen Alpentälern Richtung Norden ausgewandert sind und mit einem Jahrzehnt, das Italien so durchgewirbelt hat wie wohl kein anderer Zeitraum der jüngeren Geschichte. Herzlich willkommen zu Kurz gesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich, ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 22. Folge von Kurz gesagt Italien. Mottarello, wie Italien zum Eisland geworden ist. La parola, das Wort. Das unübersetzbare italienische Wort dieser Folge ist Mottarello. Mottarello ist ein männliches Substantiv und es ist ein Handelsname. Ein Handelsname ist eine als Marke geschützte Bezeichnung eines bestimmten Verfahrens oder Produkts. Das Produkt, um das es hier geht, ist ein Speiseeis. Genauer gesagt, ein Milchcreme-Eis an einem Holzstiel, das mit einer Schokoladenschicht überzogen ist. Mottarello ist ein Handelsname, der abgeleitet ist vom Namen des Menschen, der das Herstellerunternehmen gegründet hat. Viele Handelsnamen sind so entstanden. Die Toblerone-Schokolade zum Beispiel, die abgeleitet ist vom Schweizer Unternehmer Theodor Tobler. Der Namensgeber für den Handelsnamen Mottarello ist der Mailänder Konditor Angelo Motta. Die Firma Motta bringt das Mottarello-Eis im Jahr 1951 auf den Markt. Mottarello ist ein unübersetzbares italienisches Wort, weil dieses aus heutiger Sicht unspektakuläre Eis am Stiel Ausdruck einer Revolution war. Der Mottarello war eine entscheidende Wegmarke auf einer jahrhundertelangen Reise. Und die Geschichte dieser Reise erzähle ich in dieser Episode. La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Diese Geschichte soll mit einer Schallplatte beginnen. Diese Platte steckt in einem bunten Cover. Auf diesem Cover ist ein dunkelblauer Nachthimmel zu sehen, mit einem Vollmond oben in der Mitte, der sich unten auf dem nachtblauen Meer spiegelt. Auf der linken Seite der Balkon eines Hauses, darauf eine Frau in einem ausladenden Kleid, die an einer Rose riecht. Rechts auf dem Cover, unter dem Balkon, steht ein Mann mit einem Hut mit breiter Krempe. Er hat eine Gitarre umgehängt. Der Mann spielt der Frau offenbar ein Ständchen, ein Lied, um sie zu werben. Dieses Plattencover soll an laue Sommernächte am Mittelmeer erinnern. Es soll romantisches, mediterranes Flair verbreiten. Pepito steht auf dem Plattencover in fettgedruckten gelben Lettern. Und darunter der Name der Künstlerin, Yvonne Carré. Diese Schallplatte ist im Jahr 1961 gepresst und veröffentlicht worden. Erschienen ist sie im deutschsprachigen Raum. Es sind gerade auch in Deutschland und Österreich die Jahre des sogenannten Wirtschaftswunders. Nur anderthalb Jahrzehnte nach der verbrecherischen Nazi-Diktatur, nach dem Holocaust und der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs geht es in beiden Ländern wirtschaftlich steil bergauf. Die Löhne und der Lebensstandard von Millionen Menschen steigen rasant. Neben Kühlschrank und Waschmaschine gehört das private Auto zu den Reichtümern, die sich erstmals in der Geschichte breite Teile der Bevölkerung leisten können. 1961, als die Platte Pepito herauskommt, haben viele Menschen schon die ersten großen Urlaubsreisen ihres Lebens erlebt. Besonders viele von ihnen sind über den St. Gotthard, den Reschenpass oder den Brenner nach Italien gefahren. Italien wird in diesen Jahren im deutschsprachigen Raum für breite Teile der Bevölkerung zum Sehnsuchtsland, zum Inbegriff für Urlaub, Leichtigkeit, schönes Leben. Die Platte Pepito von Yvonne Carré ist eine Single-Schallplatte, die also grundsätzlich nur einen Song enthält und nur 7 Zoll breit ist, schmaler als Langspielplatten. Single-Platten haben aber üblicherweise eine sogenannte B-Seite und auf manchen dieser B-Seiten ist ein zweiter Song. Auch diese Platte hat eine B-Seite. Wenn man nun Pepito aus der Plattenhülle nimmt, die Platte umdreht auf die B-Seite und sie dann auf den Plattenspieler legt, dann hört man das hier.
Gelati! Gelati! Signori, signori! Gelati! Gelati, 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 signore, probieren Sie mein Eis. Gelati, 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 signore, amore, er macht heiß.
Gelati, 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 gelati. Hunderttausende deutsche Urlauber haben damals, 1961, schon gehört, wie Eisverkäufer in Urlaubsorten ihre Sorten mit diesem Ruf anpreisen. Das Speiseeis, das Menschen in italienischen Urlaubsorten schlecken und das Yvonne Carré hier besingt, das gehört damals schon fest zum Sehnsuchtsbild Italien, das viele deutschsprachige Urlauber im Kopf haben, zum Italien-Gefühl, zum Italien-Klischeebild. Und es ist ja nicht nur ein Klischee im Kopf der Urlauber. In Italien schießt damals, Anfang der 1960er Jahre, der Verbrauch an Gelato in die Höhe. Befeuert vom Boom Economico, vom rasanten Wirtschaftswachstum, das damals Italien erfasst hat, ein paar Jahre später als Deutschland und Österreich.
Gelati per l'estate, non se ne fabbricano mai abbastanza.
Speise als für den Sommer, davon wird nie genug hergestellt, so sagt es der Sprecher dieses Beitrags der Kinowochenschau La Settimana Incom aus dem Jahr 1964. In diesem Beitrag wird über die Eröffnung einer Eisfabrik berichtet, in der täglich bis zu 100 Tonnen Speiseeis hergestellt werden sollen. Il gelato italiano, das italienische Eis, das ist so typisch für Italien wie Pizza und Pasta, wie die Zypressenhaine in der Toskana und das Kolosseum in Rom. Il gelato moderno, una storia tutta italiana. Das moderne Speiseeis, eine ganz und gar italienische Geschichte. So ist ein Artikel der italienischen Digitalausgabe der Zeitschrift National Geographic zur Geschichte des Speiseeises überschrieben. Aber stimmt das wirklich? Die Vorgeschichte des Speiseeises reicht Jahrtausende zurück, bis in Zeiten, aus denen es kaum schriftliche Quellen gibt. Wir wissen aber, aus diesen wenigen schriftlichen Quellen, Menschen haben in bestimmten Regionen der Welt schon vor Jahrtausenden natürliches Eis gesammelt, das durch das Gefrieren von Gewässern entsteht. Vor allem aber haben sie natürlichen Schnee gesammelt, der als Niederschlag bei frostigen Temperaturen auf den Boden fällt und dort liegen bleibt. Sie haben Schnee aus den schneereichen Gebieten, vor allem aus Gebirgen, abtransportiert und den gefrorenen Stoff dann in der Nähe ihrer Wohnorte gelagert, um ihn während der warmen Jahreszeiten zur Verfügung zu haben. Diese Menschen haben das getan, um Schnee und Eis zur Kühlung von Getränken zu verwenden. Der italienische Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi zitiert in seinem Buch L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa, zu Deutsch die unglaubliche Geschichte vom Schnee und seinem Verschwinden, kurze Texte in Keilschrift, die um das Jahr 1780 vor unserer Zeitrechnung verfasst worden sind, also vor über 3800 Jahren. In Mesopotamien, also in einem Teilgebiet der heutigen Länder Türkei, Syrien, Irak, Kuwait und Iran. Mesopotamien war damals kulturell so weit entwickelt wie kaum eine zweite Weltregion. Und in diesen kurzen Texten wird beschrieben, wie das sogenannte Shuripum, Schnee oder gefrorenes Wasser, gesammelt und gelagert werden soll. Der abtransportierte Schnee wird damals in sogenannten Eiskellern vergraben. Damals waren das oft einfach im Boden ausgehobene Gruben. Der Schnee wird zusammengepresst und mit Heu, Steinen oder anderem möglichst luftdichten Material abgedeckt, um ihn auch bei wärmen Außentemperaturen nicht schmelzen zu lassen. Diese Methode funktioniert recht gut. Sie ist aber enorm aufwendig und deswegen enorm teuer. Jahrtausende lang ist das Kühlen von Getränken mit diesem gelagerten Schnee und Eis ein Luxus, den sich reiche Menschen gerne gönnen. Vor allem an besonders heißen Tagen im Sommer, nicht nur in Mesopotamien. Wie die US-Journalistin Laura B. Weiss in ihrem Buch Ice Cream, A Global History schreibt, zu Deutsch Weltgeschichte des Speiseeises, soll in China schon vor rund 3100 Jahren begonnen worden sein, Schnee aus dem Gebirge zu sammeln und für die Verwendung im Sommer in sogenannten Eiskellern zu sammeln. Weiss schreibt weiter, in Japan sei Eis am Kaiserhof so wichtig gewesen, dass der japanische Kaiser in den Jahrhunderten rund um die Zeitenwende immer Anfang Juni jährlich den Tag des Eises feierte, an dem er seinen Bediensteten Eisstücke ausgehändigt haben soll. Im Mittelmeerraum kühlen zur gleichen Zeit reiche Griechen an Sommertagen Wein und andere Getränke mit gelagertem Schnee und Eiswasser. Sie haben dafür sogar gesonderte Gefäße namens Psykter und Krater. Vom römischen Kaiser Nero ist überliefert, dass er seinen Wein ebenfalls gerne mit Eis gekühlt trinkt. Und in Teilen des Römischen Reichs sollen reiche Menschen sogenannte nivate portiones genossen haben, wörtlich mit Schnee versetzte Getränke. Wie die italienische Kulturhistorikerin Maria Antonietta Epifani schreibt, handelt es sich dabei wohl um in Eiskellern aufbewahrten Schnee, der im Sommer hervorgeholt, mit Honig oder zarten Früchten vermischt und dann getrunken oder gegessen wird. Eis oder Schnee zu verwenden, um Getränke zu kühlen, oder die gefrorene Masse mit anderen süßen Zutaten zu vermischen und zu genießen, das ist jahrtausende lang in mehreren entwickelten Kulturen der Welt ein Luxus. Es ist ein Statussymbol. Viele dieser entwickelten Kulturen befinden sich in den Jahrhunderten um die Zeitenwende im Mittelmeerraum. Und die einflussreichste dieser Hochkulturen hat ihren Ursprung und ihr Zentrum im heutigen Italien. Die römische Kultur, die Kultur des Römischen Reichs. Das Römische Reich wird im 4. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung geteilt in ein weströmisches und ein oströmisches Reich. Dieses weströmische Reich, das auch Italien umfasst, schrumpft in den Jahrzehnten danach und hört schließlich auf zu existieren. Und mit dem Ende des Weströmischen Reichs geht in Italien weitgehend auch die antike Eiskultur verloren. Ab dem 7. Jahrhundert, also ab dem frühen Mittelalter, erobert eine neue Macht im Mittelmeerraum immer mehr Gebiete und baut auch ihren kulturellen Einfluss aus. Es sind die Araber, die nicht nur die islamische Religion verbreiten, sondern unter anderem auch viele Kulturtechniken, die damals in Europa noch nicht bekannt sind. Die Destillation von Alkohol etwa, Bewässerungstechniken in der Landwirtschaft und die Araber verbreiten ein eisgekühltes Erfrischungsgetränk namens Sherbt, Sharab oder Sharabt. Mit Schnee oder eisgekühltes Wasser, aromatisiert mit Früchten wie Quitten oder Granatapfel. Diese Spezialität verbreitet sich vom Mittleren und Nahen Osten kommend an europäischen Höfen und in Italien unter dem Namen Sorbetto oder Sorbetta. In Italien beginnt diese Verbreitung des Sorbetto laut Historiker Alberto Grandi vermutlich zwischen 9. und 11. Jahrhundert und zwar auf der größten italienischen Insel auf Sizilien, die die Araber in dieser Zeit beherrschen. Wie Grandi schreibt, wird das Sharabt dort vermutlich zum Vorläufer einer eiskalten sizilianischen Spezialität, die bis heute in Italien und darüber hinaus beliebt ist, der Granita, die aus zerstoßenem Eis und Fruchtsaft oder Fruchtsirup besteht. Diese eiskalten Spezialitäten, die im Mittelalter in Italien und anderenorts verbreitet sind, sind aber noch weit entfernt von dem, was heute als Speiseeis bekannt ist. Die Menschen können damals auch in den warmen Monaten des Jahres Schnee und Eis aufbewahren und für eine vergleichsweise lange Zeit verhindern, dass sie schmelzen. Sie können aber keine Flüssigkeiten künstlich zum Gefrieren bringen. Damit ein Produkt wie Speiseeis hergestellt werden kann, müssen Menschen zuerst eine Technik erfinden, um genau das hinzubekommen. Und für die Entwicklung und Verwendung dieser Technik ist Italien ein wichtiger Schauplatz. Im Jahr 1550 veröffentlicht in Rom ein spanischer Wissenschaftler Blasius Villafranca auf Lateinisch ein 90-seitiges wissenschaftliches Werk, in dem er beschreibt, wie mit Kaliumnitrat und Schnee eine sogenannte Kältemischung geschaffen werden kann. Eine Mischung also, die der Umgebung viel Wärme entziehen kann. Für solche Kältemischungen werden später auch andere Salze verwendet werden, darunter gewöhnliches Kochsalz. Mit solchen Kältemischungen können Temperaturen von bis zu minus 21 Grad Celsius erreicht werden. Schon bald werden diese Kältemischungen auch für Lebensmittel verwendet. 1559 beschreibt der italienische Forscher und Universalgelehrte Giambattista della Porta, wie Wein in Gläsern mit einer Kältemischung zum Gefrieren gebracht wird. Und was mit Wein geht, geht auch mit anderen, mit süßen Flüssigkeiten. Diese modernen Kältemischungen sind eine Revolution. Sie sind eine der entscheidenden Erfindungen auf dem Weg zum modernen Speiseeis. Wirtschaftshistoriker Alberto Grandi schreibt, Zitat Anfang, die Idee, Schnee zur Herstellung von Eis oder Sorbetto zu verwenden, also nicht als Zutat, sondern als Kälteträger, stellte einen gewaltigen Sprung dar. Einen revolutionären Sprung nach vorn. Dank dieser Idee wurde die Kälte auf genau dieselbe Weise genutzt wie das Feuer beim Kochen, nämlich um die Beschaffenheit, den Geschmack und das Aussehen von Lebensmitteln zu verändern. Zitat Ende. Die Idee, mit Kältemischungen gefrorene Speisen künstlich herzustellen, verbreitet sich ab der Mitte des 16. Jahrhunderts in Italien binnen weniger Jahrzehnte. Vor allem an einem Ort, in Neapel. Neapel wird in der frühen Neuzeit und genauer gesagt ab dem 17. Jahrhundert zur Hauptstadt der Sorbetti, die damals wahlweise auch Sorbette genannt werden. Straßenverkäufer stellen diese gefrorenen oder halbgefrorenen Erfrischungen her und verkaufen sie in der Stadt. Die neapolitanischen Sorbetti-Macher tragen mit sich die wohl ersten Eismaschinen der Geschichte, die sogenannten Sorbettiere. Die Sorbettiere bestehen aus einem runden Holzgefäß, das oben offen ist. Darin wird die Kältemischung aus Eis und Salz gefüllt. In die Kältemischung im Holzgefäß wird dann ein zweites Behältnis aus beschichteter Keramik gestellt. Und in dieses Keramikbehältnis kommen die flüssigen Zutaten für das Sorbetto. Vor allem Wasser, Fruchtsaft und andere Aromen. Durch die Wirkung der Kältemischung beginnt das Produkt nach und nach am Rand des Behältnisses zu gefrieren. Danach schabt der Sorbettomacher es mit einem Spachtel ab und vermischt es mit dem Rest der Flüssigkeit. So lange, bis die gesamten Sorbetto-Zutaten immer kälter und fester werden. Wie diese Sorbetti zubereitet werden, beschreibt zu dieser Zeit der Koch Antonio Latini, der lange in Neapel gearbeitet hat. Der Koch Latini widmet den gefrorenen Speisen ein eigenes Kapitel seines 1694 erschienenen Buchs Lo Scalco alla Moderna, frei übersetzt Handbuch des modernen Truchsesses, also des Aufsehers über die Küche in einem adligen Haushalt. Es sind die wohl ältesten überlieferten Speiseeisrezepte der Geschichte. Am Anfang seines Sorbetto-Kapitels schreibt Latini: Marina Briancesca fu la prima cusasse la limonea, oggi detta sorbetta, della quale in quella città se ne usa gran quantità, stante la consuetudine del zucchero e della neve. Marina Briancesca war die erste, die Limonea verwendete, die jetzt Sorbetta genannt wird und die in dieser Stadt in großen Mengen verbraucht wird, da Zucker und Schnee hier weit verbreitet sind. Ich habe das Thema nicht vertieft, weil es hier in Neapel so scheint, als wäre jeder mit dem Talent und dem Instinkt geboren, Sorbette herzustellen, sodass ich nicht beabsichtige, die Experten zurechtzuweisen. Ich möchte mich an Menschen mit wenig Kenntnissen wenden, die in den Dienst ehrbarer Leute gestellt werden, damit sie wissen, wie sie ihre Pflicht genau zu erfüllen haben. Latini schreibt in seinem Scalco alla Moderna neben Sorbette-Rezepten mit Zitronen, Erdbeeren und Sauerkirschen auch dieses Rezept auf.
Per fare altra sorbetta di latte che prima sia stato cotto, ci vorrà di dosa una carraia e mezza di latte, mezza d'acqua, tre libbre di zucchero, once sei di cedronata o cocuzzata trita, nella neve e nel sale, ti regolerai come sopra.
Es ist ein Rezept, das neben Schnee und Salz für die Kältemischung, für die Sorbetta an sich, Wasser, Zucker, Zitronat oder kandierte Kürbisstücke vorsieht und Milch. Sorbetta di latte nennt Latini diese eiskalte Süßspeise vom Ende des 17. Jahrhunderts. Und manche Forscher halten das hier für das erste überlieferte Rezept von Milcheis nach modernem Verständnis. Vielleicht ist das die Geburtsurkunde des Gelato. So schreiben etwa die Historiker Alberto Capatti und Massimo Montanari in ihrem Buch La Cucina Italiana, das bis heute als Standardwerk zur Geschichte der Esskultur in Italien gilt. Leider wissen wir aber nicht, wie die von Latini beschriebenen Sorbette, diese frühen Sorten von Speiseeis, geschmeckt haben. Wie groß, saftig und sauer waren zum Beispiel Zitronen damals, die für die Sorbetta al Limone verwendet worden sind. Welche Art von Schokolade hat Latini als Zutat für seine Cioccolata Scomiglia, seine aufgeschäumte Schokolade genommen, wie er Ende des 17. Jahrhunderts das Schokoladeneis nach seinem Rezept nennt? Und wie sind diese frühen Sorbetti eigentlich genau beschaffen? Ähneln sie der Konsistenz von heutiger Eiscreme oder sind sie eher halbgefroren oder halbflüssig? Wie die Historikerin Jerry Quinzio schreibt, war das von Latini beschriebene Milcheis vermutlich so süß, dass es bei der Zubereitung eher nicht richtig gefroren ist. Der italienische Historiker Alberto Grandi vermutet sogar, dass die Sorbetti im 17. Jahrhundert noch eher flüssig als gefroren oder halbgefroren waren. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Sorbetti, die reiche Adlige in Neapel bei Hof geschlürft haben, die waren damals vermutlich erheblich süßer als die für die ärmeren Menschen, die ihnen die Sorbettieri in den Straßen verkauft haben. Zucker ist damals sehr teuer, da Rohrzucker per Schiff aus tropischen Gebieten importiert wird. Das Verfahren für die Herstellung von Rübenzucker wird erst im 19. Jahrhundert erfunden. Was wir aber mit großer Sicherheit wissen: Zu dieser Zeit, Ende des 17. Jahrhunderts, beginnt sich in Italien eine Speiseeiskultur auszubreiten. Nicht nur in Neapel, sondern auch in anderen Teilen Italiens. Der 1637 geborene Diplomat, Schriftsteller und Gelehrte Lorenzo Magalotti, der vor allem in Rom und in der mittelitalienischen Toskana lebt, schreibt gegen Ende des 17. Jahrhunderts mehrere Canzonette, Gedichte in Reimform. Und eines davon dreht sich um Speiseeis. Der Text ist in der schwülstigen, prunkvollen Sprache des Barocks geschrieben, der damals vorherrschenden Stilrichtung in der Literatur.
Tutto na panna quel vassel gentile, tanto a sudor simile.
Magalotti beschreibt die Kältemischung aus Schnee und Salz und das Behältnis, in dem die Sorbetti-Flüssigkeit umgerührt wird. Er beschreibt, wie sich im heißen Sommer Wassertropfen wie Schweiß an diesem Behältnis bilden, die aber eiskalt sind. Und er beschreibt, wie dann aus der Flüssigkeit Nevi odorose werden, also Massen von duftendem Schnee, der laut Magalotti mit so köstlichen Zutaten wie Vanille und Orangen zubereitet wird. Als Magalotti Ende des 17. Jahrhunderts diese Lobeshymne auf die Sorbettiera schreibt, ist Italien noch lange kein Feind der Nationalstaat. Aber viele gebildete Menschen in Europa verstehen Italien als gemeinsamen Kulturraum. Und dieses Italien ist damals das Eisland schlechthin. In italienischen Städten arbeiten damals die Pioniere bei der Entwicklung des modernen Speiseeises. Wer sich damals in Europa für geeiste Süßspeisen interessiert, schaut in die Städte Italiens. In einem 1692 gedruckten Kochbuch widmet ein Franzose namens Nicolas Odiger ein Kapitel den, Zitat, gekühlten Wassern und Flüssigkeiten nach italienischer Art. Deren Zubereitung hat er nach eigenen Angaben in Italien gelernt. Rund um die Wende zum 18. Jahrhundert verbreitet sich das Speiseeis nach und nach in weiten Teilen Europas. Und auch dabei spielt ein Mensch aus dem heutigen Italien eine wichtige Rolle. Im Jahr 1686 eröffnet der auf Sizilien geborene Koch Francesco Procopio de Coltelli in der französischen Hauptstadt Paris ein Lokal, das manche Autoren heute als erste Gelateria oder als erstes Eiscafé der Welt bezeichnen. Sein Café Procop ist eines der ersten Kaffeehäuser in Paris. Und das Procop wird wegen der Qualität seiner Kaffeespezialitäten bald zum Treffpunkt für prominente Stadtbewohner. Unter anderem werden hier auf großen Tabletts Sorbetti nach italienischer Art serviert, nach Rezepten, die Procopio, der Gründer und Inhaber, selbst weiter verfeinert. Das Speiseeis verbreitet sich dann nach und nach weiter in Europa. Rezepte tauchen nach der Wende zum 18. Jahrhundert unter anderem auch in England auf. Speiseeis wird ab dieser Zeit zu einer gefragten Nascherei für Menschen in ganz Europa. Genauer gesagt für wohlhabende Menschen. Für eine kleine Oberschicht aus Adligen, Kaufleuten und hochrangigen Staatsbediensteten. Zu den Liebhabern, die das Gefrorene gern genießen, gehören in der Zeit zwischen 18. und 19. Jahrhundert unter anderem der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe und der Komponist Karl Maria von Weber. Das hat der Medien- und Kulturhistoriker Heiner Stahl, der zur Kulturgeschichte des Speiseeises geforscht hat, durch seine Recherchen in Archiven herausgefunden. Während dieser Zeit, während das Speiseeis sich nach und nach in Europa und dann auch in Nordamerika verbreitet, gilt es auch nach und nach weniger als typisch italienisch. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde Frankreich stilbildend für die europäische Spitzengastronomie und für die Herstellung von Gefrorenem und Speiseeis, schreibt Autorin Jerry Quinzio. Das liegt unter anderem daran, dass die italienischen Höfe vom 16. bis zum 18. Jahrhundert im Vergleich zu anderen europäischen Regionen massiv an Bedeutung verlieren. Reiche Europäer, die damals entscheiden, wie sie sich anziehen, welchen Benimmregeln sie folgen und was sie essen, die schauen nach Versailles, schreibt der italienische Historiker Alberto Grandi, und nicht mehr nach Rom, Florenz oder Neapel. Eis mit Milch oder Rahm, das in Frankreich teils Fromage glacé genannt wird, also gefrorener Käse, und in englischsprachigen Gebieten den Namen Ice Cream bekommt, das wird ab dem 18. Jahrhundert immer populärer. Das Speiseeis entwickelt sich in dieser Zeit vor allem außerhalb Italiens weiter. In italienischen Regionen werden jetzt vor allem die Trends von außerhalb nachgeahmt. Zum Beispiel der Trend zum Milcheis. Nachdem es in England, Frankreich und den neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika populärer geworden ist, wird Milcheis ab der Wende zwischen 18. und 19. Jahrhundert mehr und mehr auch in Norditalien produziert. Laut Historiker Alberto Grandi hängt das vor allem damit zusammen, dass die Milchbauern in der Gegend rund um die norditalienische Großstadt Mailand damals mehr Milch und vor allem mehr Rahm produzieren, als sie verkaufen können. Und dieser Überschuss kann dann für die Eisproduktion verwendet werden. Es gibt aber weiterhin italienische Eigenarten der Speiseeiskultur und das vor allem im süditalienischen Neapel. Die Sorbettieri Ambulanti, die Sorbetto-Straßenverkäufer, sind im 19. Jahrhundert in den Sommermonaten weiterhin eine feste Präsenz im Straßenbild der Stadt. Diese Sorbettieri sind damals in Neapel so alltäglich, dass der aus der Schweiz stammende neapolitanische Schriftsteller Francesco de Burcar Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem bebilderten Buch Usi e Costumi di Napoli e Contorni, also Gebräuche in und um Neapel, dem Sorbettiere einen eigenen Abschnitt widmet und eine Zeichnung, die diesen Sorbetto-Verkäufer zeigt. Diese Illustration eines Sorbettiere habe ich wie immer alle namentlich genannten Quellen in diesem Podcast in den Shownotes verlinkt. Das Sorbetto gibt es damals Mitte des 19. Jahrhunderts zum Preis von einem Grano, einer kleinen Blechmünze, von denen selbst die ärmsten Neapolitaner zu dieser Zeit meist ein paar Stück übrig haben. De Burcar weist in seinem Buch auf etwas typisch Neapolitanisches hin, das vielen Menschen von außerhalb damals sonderbar vorkommen muss, während in anderen Teilen Italiens und Europas Speiseeis nach wie vor eher ein Luxusprodukt ist für eher wohlhabende Menschen, kann sich in Neapel das Sorbetto im 19. Jahrhundert auch das kleine Volk leisten. Die Lazzaroni und Monelli, wie de Burcar schreibt, also frei übersetzt die armen Schlucker, die als Tagelöhner arbeiten und die so im Sommer in den Straßen, Gassen und auf den Plätzen der Stadt versuchen, über die Runden zu kommen. In Italien, das damals, wie gesagt, noch aus mehreren Kleinstaaten besteht und kein einheitlicher Nationalstaat ist, verbreitet sich um die Wende zum 19. Jahrhundert auch ein neues Wort für die gefrorene Köstlichkeit. Neben Sorbetto wird nach und nach häufiger das Wort Gelato verwendet. Dieses neue Wort fällt auch einem Deutschen auf, dem Geografen Christian Gottfried Stein, der in den 1820er Jahren durch Italien reist. In einem 1829 erschienenen Reisebericht schreibt Stein im Kapitel über Rom, Zitat Anfang, unglaublich, was in den Kaffeehäusern an Eis, Klammer auf, Gelato, Klammer zu, in den heißen Tagen verzehrt wird. Zitat Ende. Stein schreibt aber eben auch, dass dieser Gelati-Konsum in den Kaffeehäusern stattfindet. Und Kaffeehäuser sind eben vor allem Orte für die wohlhabenderen Männer der Stadt. Dass Sorbetto und Gelato ein Genuss für breite Bevölkerungsschichten werden, daran hat eine Frau einen großen Anteil, die tausende Kilometer weit entfernt von Italien lebt. In Philadelphia, an der Ostküste der USA, lässt im Jahr 1843 die Erfinderin Nancy Johnson unter dem Namen Artificial Freezer, also Gefriergerät, die wohl erste moderne Eismaschine der Geschichte patentieren. Um aus Flüssigkeiten Speiseeis zu machen, nutzt Nancy Johnson die gleiche chemische Reaktion, die drei Jahrhunderte zuvor schon die Forscher Villanova und Della Porta beschrieben hatten. Die Reaktion, bei der eine Mischung aus Eis und Salz dazu dient, Wärme aus der unmittelbaren Umgebung zu entziehen. In Johnsons Eismaschine befindet sich ein Behälter mit den Speisezutaten, der wiederum in einer Kältemischung aus Eis und Salz steckt. Das Ganze funktioniert, wie schon in den Jahrhunderten zuvor, ohne elektrischen Strom. Der Artificial Freezer sieht aus wie eine Art großes Butterfass. Ein großer Holzeimer mit einem Deckel, in dem die Kältemischung untergebracht ist und in den ein weiteres, fast genauso großes Gefäß aus Metall mit einem weiteren Deckel platziert wird. Und dieses Metallgefäß hat oben eine Kurbel, die Benutzer von außen drehen können. Die Kurbel betätigt eine Art Spachtel mit Löchern, der immer wieder den gefrorenen Teil vom Rand des Gefäßes abschabt und ihn dann mit dem Rest der Eiszutaten vermischt. Mit Nancy Johnsons Maschine wird die Herstellung von Eiscreme einfacher und viel schneller. Statt wie bisher oft mehrere Stunden für kleinere Portionen, reicht mit ihrer Maschine eine halbe Stunde, um einen ganzen großen Bottich mit Eiscreme herzustellen. Außerdem wird die Eiscreme durch das ständige Durchrühren per Kurbel viel cremiger und die Eisherstellung wird viel günstiger, auch weil im Verhältnis zum hergestellten Speiseeis eine viel kleinere Menge Kältemischung nötig ist. Auf Grundlage von Nancy Johnsons Eismaschine entwickeln in den USA binnen kurzer Zeit weitere Erfinder weitere Eismaschinen. Und dank dieser modernen US-amerikanischen Eismaschinen können Menschen jetzt mit relativ wenig Aufwand zu Speiseeisherstellern werden und ihr Produkt dann in den Städten verkaufen. Wir sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist in den USA wie in Europa die Zeit der zweiten industriellen Revolution, die das Leben eines großen Teils der Menschen durcheinanderwirbelt. Aus ländlichen Gegenden bewegen sich die Menschenmassen in die Städte. Die Einwohnerzahl der Städte wächst rasant. In dieser Zeit wird Eiscreme dank der neuen Maschinen in diesen Städten so günstig wie nie zuvor. Immer mehr Menschen können sich also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Speiseeis leisten. In dieser Zeit geht außerdem der technische Fortschritt weiter, und zwar so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und das betrifft auch die Kältetechnik. Ab den 1870er Jahren werden elektrisch betriebene Kältemaschinen nach und nach zu einer günstigeren Alternative zur Lagerung von Schnee und Eis in Eiskellern. Aber der technische Fortschritt verläuft längst nicht überall gleich schnell. Mit Blick auf das Speiseeis rast der Fortschritt in den USA voran, während er in Italien ins Stocken geraten ist. Die USA sind ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das erste Land der Welt, in dem sich eine regelrechte Speiseeisindustrie entwickelt. In dieser Zeit, von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, ist Speiseeis in den Köpfen vieler Menschen in Europa eben kein typisch italienisches Produkt, sondern viel eher ein typisch US-amerikanisches. Autorin Jerry Quinzio schreibt, Zitat Anfang, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, als die Lebensmittelproduktion zunehmend industrialisiert wurde, übernahmen die USA die Führung im Speiseeisgeschäft. Europäische Süßwarenhersteller begannen auf der Suche nach Ideen über den Atlantik zu schauen. Sie kauften amerikanische Eismaschinen, kopierten amerikanische Eiscreme-Produkte und nannten Amerika das Land der Eiscreme. Zitat Ende. Quinzio schreibt weiter, dass auch Experten in Italien aus dem Heimatland des Gelato und des Sorbetto ihre Anerkennung für die Ice Cream aus den USA äußern. Darunter ist auch der Autor des wahrscheinlich bis heute einflussreichsten Kochbuchs Italiens. Zitat Anfang. Der Autor Pellegrino Artusi empfahl die neuartigen Eismaschinen aus den USA in seinem Kochbuchklassiker La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, das erstmals 1891 veröffentlicht wurde. Der Konditor und Kochbuchautor Giuseppe Ciocca wies in seinem Buch Il pasticcere e confettiere moderno aus dem Jahr 1907 darauf hin, dass amerikanische Eismaschinen nicht geöffnet werden mussten, um die Mischung umzurühren und dass sie ein sehr leichtes, weiches Gelato herstellten. Zitat Ende. Viel früher als in Europa beginnt in den USA die Speiseeisherstellung mit elektrischer Kühlung. Und schon früh im 20. Jahrhundert werden in den USA sogenannte Ice Cream Bricks, Speiseeis in vorportionierten Mengen, industriell hergestellt. Ab den 1920er Jahren beginnen durch US-Metropolen die ersten Ice Cream Trucks zu fahren. Eiswagen, die Menschen schon von weit her an den typischen Melodien erkennen, die sie abspielen. Damals, in den Jahrzehnten um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, entwickeln also vor allem in den USA Erfinder und Unternehmer das Speiseeis weiter. Speiseeis wird in den USA früher als in Europa zu einem Genussmittel für die Massen. Zum Fortschritt beim Speiseeis tragen aber auch in dieser Zeit Menschen aus Italien viel bei. Die Eiswaffel zum Beispiel taucht Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA auf. Dazu, wie er sie erfunden hat, gibt es unterschiedliche Versionen. Als einer der wahrscheinlichen Erfinder gilt der im Nordosten Italiens geborene Italo Marchioni. Italo Marchioni wird zum Unternehmer, lässt Eiswaffeln industriell herstellen. Als er 1954 im Alter von 86 Jahren im US-Ostküstenstaat New Jersey stirbt, bezeichnet ihn die New York Times in einem Nachruf als den Mann, der, Zitat, die allererste Eiswaffel herstellte. Ob er wirklich der Erste war, dem die Idee kam, Eis in gebackenen Waffeln zu verkaufen, gilt heute nicht als historisch gesichert. Mit Sicherheit aber hat Marchioni einen erheblichen Anteil am Siegeszug des Waffeleises, des Corno Gelato, das in den Jahrzehnten seither Menschenmassen im Stehen, beim Gehen, auf der Parkbank abschlecken und abbeißen. Und es ist bei weitem nicht nur Marchioni. Auch unter den Eisverkäufern auf der Straße, die ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Straßen vieler Städte in den USA und in europäischen Ländern ziehen und dort den gefrorenen Genuss für wachsende Massen der Bevölkerung zugänglich machen, auch unter diesen Eisverkäufern sind viele Italiener, vor allem im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt Schriftsteller Francesco de Burcard in seinem Buch über die Gebräuche in und um Neapel, dass die Sorbettieri Napoletani nicht nur im Rest Italiens, sondern auch jenseits der Alpen berühmt seien und dort ihre Kunst verbreiteten. Die meisten italienischen Eishersteller, die nach Norden auswandern, kommen aber, wie der Eiswaffelpionier Italo Marchioni, aus dem Nordosten Italiens, aus der Region Venetien und vor allem aus zwei Talgegenden in den italienischen Alpen, aus dem Cadore und dem Val di Zoldo. Wie der Autor Dieter Richter in seinem Buch Con Gusto schreibt, geraten gegen Ende des 19. Jahrhunderts viele Bewohner dieser beiden Täler durch die Industrialisierung in wirtschaftliche Not und werden zu Wanderhändlern. In den Sommermonaten ist die Ware vieler dieser Händler Speiseeis, das sie aus Handkarren in den Städten des damaligen Österreich-Ungarns und benachbarter Staaten wie Deutschland verkaufen. Vielen weht nördlich der Alpen ein scharfer Wind entgegen. Die damals schon viel gelesene Zeitung Corriere della Sera berichtet im Jahr 1898 aus dem belgischen Antwerpen von anti-italienischem Aufruhr, weil italienischen Gelatieri vorgeworfen wird, vergiftete Eiscreme verkauft zu haben, an der zwei Menschen sogar gestorben sein sollen. Dieter Richter schreibt über den aus dem Cadore stammenden Giovanni Chiamulera, ein Mann, der Anfang des 20. Jahrhunderts im norddeutschen Bremen mehrfach Geldstrafen zahlen muss, unter anderem, weil er Eis an Kinder unter 10 Jahren verkauft haben soll und weil er, Zitat, durch Klingeln Käufer angelockt haben soll. Nach dem Ersten Weltkrieg droht Chiamulera sogar die Abschiebung, weil die Behörden ihn als, Zitat, lästigen Ausländer einstufen. Aber Chiamuleras Eis kommt bei vielen Bremerinnen und Bremern gut an. Die Familie wird in Bremen ansässig, sie eröffnet über die Jahrzehnte mehrere Eisdielen, die zu einer Institution in der Stadt werden. So wie die Chiamuleras schaffen es mehrere andere Familien aus Nordostitalien in deutschsprachigen Ländern als Speiseeisunternehmer erfolgreich zu werden. Das Val di Zoldo gilt bis heute als Valle dei Gelatieri, als Tal der italienischen Eismacher. Und dass vor allem in Österreich und in Deutschland viele Eisdielen bis heute Venezia oder Dolomiti heißen, das ist ein Zeichen dafür, dass bis heute Eismacher aus Nordostitalien oder ihre Nachfahren mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Menschen im deutschsprachigen Raum mit Gelato zu versorgen. Bis heute sind viele von ihnen Wanderarbeiter. Von Frühjahr bis Herbst arbeiten und leben sie in den Eisdielen im deutschsprachigen Raum, im Winter an ihrem zweiten Wohnsitz in Norditalien. Zurück zum Beginn des 20. Jahrhunderts. In Italien ist zumindest in vielen Städten des Landes damals der Genuss von Speiseeis schon weit verbreitet. Aber während in den USA in den Jahren um die Jahrhundertwende die Ice-Cream-Industrie, wie gesagt, rasante Fortschritte macht, wird das Gelato in Italien weiterhin fast ausschließlich von kleinen Betrieben hergestellt. Wie die Historiker Massimo Montanari und Alberto Capatti schreiben, machen die Gelatieri in Italien auch kaum technische Fortschritte bei der Herstellung. Noch in den 1920er Jahren drehen italienische Eismacher weiterhin von Hand die Kurbeln ihrer Geräte, die in einer Kältemischung aus Eis und Salz stecken. Ungeachtet dessen sind in Italien mit Blick auf das Gelato in dieser Zeit patriotische Töne zu hören. In einem 1922 erschienenen Handbuch für die Eisherstellung schreiben der schon erwähnte Konditor Giuseppe Ciocca und sein Mitautor Amedeo Pettini, Zitat Anfang, wie auch immer das technische Verfahren der Zukunft aussehen mag. Es bleibt eine historische Tatsache, dass wir Italiener die Ersten waren, die das Speiseeis unter zivilisierten Menschen verbreitet haben und dass die Italiener über Jahrhunderte hinweg die ersten Eismacher der Welt waren. Zitat Ende. Technisch mag Italien bei der Eisherstellung inzwischen weit zurückliegen, aber Ciocca und Pettini wollen den italienischen Nationalstolz wecken mit der Erinnerung daran, dass in der Zeit ab dem 16. und bis ins 18. Jahrhundert die Vorreiter der Eiscreme-Geschichte aus Italien gekommen sind. Die Kochbuchautoren Ciocca und Pettini schreiben diese Worte im Jahr 1922, dem Jahr, in dem im späten Herbst ein rechtsradikaler Politiker namens Benito Mussolini die Macht in Italien an sich reißt, das Land binnen 3 Jahren zur ersten faschistischen Diktatur der Geschichte umbaut. Mussolini verspricht das damals im europäischen Vergleich rückständige, arme und wenig industrialisierte Italien in eine Großmacht zu verwandeln. Ab den 1920er Jahren sind in Italien zumindest die Vorzeichen einer Industria del Gelato zu sehen, einer Speiseeisindustrie. Im Jahr 1927 gründet im norditalienischen Bologna der Ingenieur Otello Cattabriga seine eigene Firma, in der er eine Moto Gelatiera entwickelt und herstellen lässt. Eine elektrisch betriebene Maschine für die Herstellung von Gelato nach italienischer Art. Eine Maschine, die er gerade den kleinen Eisverkäufern im Land verkaufen will. 1931 lässt Cattabriga die Moto Gelatiera patentieren. Im Jahr 1928 erfindet in der Hauptstadt Rom die Eisdiele Gelateria Fassi das Tele Gelato Giuseppina. Es ist der erste Speiseeisversand Italiens. Die Gelateria Fassi lässt abgepackte Portionen Erdbeer-, Haselnuss- und Rahmeiscreme von Trockeneis umhüllen, also von gefrorenem Kohlenstoffdioxid. Das Eis kann so auch weite Entfernungen überstehen. 20 bis 22 Lire kostet der Versand von Gelato-Portionen für 8 Personen nach Italien, 28 Lire ins Ausland. Heute entspräche das etwa 28 Euro für den Versand nach Italien und 40 für das Ausland. In den 1930er Jahren schickt Fassi mit dieser Methode auf Bestellung Speiseeis unter anderem aus Rom nach Libyen, damals eine italienische Kolonie. Der faschistische Diktator Mussolini soll damals zu den Kunden von Fassi gehört haben. 1938 bereitet die Gelateria Fassi in Rom für einen Besuch des deutschen Gewaltherrschers Adolf Hitler eine Eistorte aus Erdbeer- und Vanilleeis zu, mit einem Hakenkreuz aus schwarz gefärbtem Zuckerguss darauf.
L'ora delle decisioni irrevocabili.
Im Jahr 1940 lässt Diktator Mussolini Italien dann an der Seite von Hitler-Deutschland in den Zweiten Weltkrieg eintreten. Und nur wenige Monate später schränkt die faschistische Diktatur die Herstellung von Gelato massiv ein. Ab März 1941 darf in Italien kein Milch- oder Rahmeis mehr verkauft werden. Kurz darauf dürfen auch Eier- und Ricotta-Frischkäse nicht mehr für Speiseeis verwendet werden. Erlaubt ist nur noch Fruchtsorbet. Glaubt man der faschistischen Propaganda, ist das Milcheisverbot aber gar keine Einschränkung. In einem Artikel des zu diesem Zeitpunkt schon lange regimetreuen Corriere della Sera steht im Juni 1941, Zitat Anfang, warum sollte man denn überhaupt, wenn man Fruchteis herstellen kann, den Verbraucher mit Cremes und mit Rahm undurchsichtiger Herkunft verwirren? Im Übrigen sollten wir unseren Gelateri vertrauen. Sie verstehen ihr Handwerk schon. Ist das Speiseeis, das unter dem Namen Sorbetto entstand, nicht italienisch? Außerdem ist doch bekannt, dass die besten Eismacher der Welt Italiener waren. Zitat Ende. Mit dem Verweis auf die Tradition des Gelato Italiano rechtfertigt der regimetreue Autor dieses Artikels also die harten Einschränkungen und stellt das Verbot von Milcheis sogar als Errungenschaft dar. Viele Menschen sehen das offensichtlich anders und vermissen ihr Gelato alla Panna oder Gelato al Latte. Im Frühherbst 1944, als der Norden Italiens von Nazi-Deutschland besetzt ist, wird in Mailand der Verkauf von Eis endgültig und vollständig verboten. Im Corriere della Sera wird die Maßnahme begrüßt. In einem Artikel aus dem Oktober 1944 steht, es sei ja ungeheuerlich gewesen, dass bislang weiterhin dreiste Eisverkäufer trotz aller Einschränkungen weiter Milch und Rahm für die Eisherstellung verwendet und die Produkte dann zu Wucherpreisen unter der Hand weiterverkauft hätten. Das faschistische Italien kämpft im Zweiten Weltkrieg unter anderem gegen die USA. Und einer der Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs ist es, als zwischen Juli und September 1943 erst auf der italienischen Insel Sizilien und dann auf dem süditalienischen Festland zehntausende US-Soldaten gemeinsam mit ihren britischen Verbündeten landen. Und eines der Güter, mit denen die Soldaten der US Army im Gegensatz zu den italienischen deutschen Truppen bestens versorgt sind, ist Speiseeis. Ice Cream. Die USA sind 1941 in den Weltkrieg eingetreten. Es gibt auch in den USA Einschränkungen bei der Lebensmittelversorgung. Die sind aber längst nicht so hart wie in Europa. Die US-Armee hat bei ihren Einsätzen in Europa und Südostasien Maschinen zur Speiseeisherstellung bei sich. Die US-Soldaten an der Front werden regelmäßig mit Speiseeis versorgt. Die Armee setzt es als Mittel zur Stärkung der Kampfmoral ein. US-Soldaten bekommen Eiscreme in Sorten wie Pfirsich, Ahornsirup und Ananas, schreibt Autorin Jerry Quinzio. Im Pazifik, wo die USA gegen Japan kämpfen, ist sogar ein Schiff im Einsatz, das als schwimmende Speiseeisfabrik dient, um die Soldaten an unterschiedlichen Stützpunkten zu versorgen. Im Jahr 1943, als die Soldaten der USA und ihrer Verbündeten an den italienischen Küsten landen, ist die US Army der größte Speiseeishersteller der Welt mit einer Herstellungskapazität von über 3 Milliarden Litern Menge in einem Jahr. Als die US Army dann im Jahr 1944 in Rom einmarschiert, vermietet die Familie Fassi, der die schon erwähnte Gelateria gehört, das Lokal an das US-amerikanische Rote Kreuz, das neben vielem anderen auch für die Verteilung von Ice Cream an die eigenen Soldaten zuständig ist. Leonida Fassi, der Sohn der damaligen Eigentümer, erzählt in einem 2005 erschienenen Artikel im Online-Magazin The American über die US-Soldaten, Zitat Anfang: Sie kamen jeden Morgen mit ihren Lastwagen, um das Eis zu verladen und es an die Truppen in der ganzen Stadt zu liefern. Sie stellten es aus Konserven her, die aus Amerika kamen. Es gab nur Schokolade und Vanille. Meiner Erinnerung nach war es gutes Eis. Zitat Ende. Zu den Eismaschinen, die die US-Armee für die Eisherstellung in der angemieteten Gelateria Fassi nutzt, gehört eine, die die Familie Fassi noch vor dem Zweiten Weltkrieg aus den USA gekauft und dann verstaut hat. Ein sogenannter Air Whip der Firma Hobart, der während der Eisherstellung Luft in die Eiscreme arbeitet und so die Herstellung viel größerer Mengen an Speiseeis ermöglicht. Der Mann, der ab 1944 für die US Army die Arbeit in der Gelateria Fassi leitet, heißt Alfred Wiesner. Wiesner wird Anfang des 20. Jahrhunderts in Kroatien geboren, das damals noch zu Österreich-Ungarn gehört. Wiesner lebt später in Österreich. Er ist Jude. Ab 1941 flieht Wiesner gemeinsam mit seiner Frau vor der antisemitischen Vernichtungspolitik der Nazis und landet in Italien. Dort wird er erst von den Faschisten in einem Konzentrationslager interniert. Als er freikommt, findet er seine Frau wieder. Danach werden beide von den Nazis im Gefängnis in Fossombrone in der mittelitalienischen Region Marken inhaftiert. Beiden gelingt schließlich die Flucht. Alfred Wiesner kämpft als Partisane im Widerstand gegen die Nazis und gegen ihre italienischen faschistischen Verbündeten. Wiesner wird dafür von der britischen Armee ausgezeichnet und schließlich landet er in Rom als vorübergehender Betriebsleiter der Gelateria Fassi. Wiesner ist begeistert von der Möglichkeit, im Nachkriegsitalien mit Maschinen wie der Air Whip Speiseeis industriell herzustellen. Und er ist angetan von mehreren Angestellten der Gelateria Fassi. Einer dieser Angestellten, Italo Barbiani, gründet dann gemeinsam mit Wiesner im Jahr 1946 ein Unternehmen namens Algida. Vom italienischen Wort Algido, was so viel heißt wie eiskalt. Das Unternehmensziel von Algida, endlich auch in Italien Speiseeis industriell herstellen. Ein Unternehmen aus Norditalien kommt Wiesner und Barbiani aber zuvor. Es ist die Meile der Firma Motta, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg der größte Lebensmittelhersteller Italiens ist. Motta ist schon Jahrzehnte zuvor zu einem richtig großen Unternehmen geworden. Gründer Angelo Motta hat ab 1919 einen Kuchen namens Panettone weiterentwickelt, hat ihn industriell herstellen lassen und schon im Faschismus zum beliebtesten Weihnachtsgebäck Italiens gemacht. Angelo Motta kauft nach dem Zweiten Weltkrieg industrielle Eismaschinen aus den USA. Er will mit ihnen ein Produkt herstellen, das die allermeisten Menschen in Italien so noch nie gesehen haben. Eine Portion Eiscreme aus Milch und Rahm, auf Italienisch Gelato Fior di Latte. Das Eis steckt auf einem Holzstiel und dieses Milcheis am Stiel wird dann umhüllt von einer Kakaoschicht. In den USA gibt es ein solches Eis schon seit den 1920er Jahren. Es heißt Eskimo Pie, wird hergestellt mit einem damals revolutionären Verfahren, das sich zwei Unternehmer patentieren haben lassen. 1951 kommt ein solches Eis am Stiel mit Schokoladenüberzug dann nach Italien.
Si applicano le palette regolarmente sterilizzate dei mottarelli e dopo un breve passaggio nelle vasche di raffreddamento interi plotoni di mottarelli vengono spinti nelle gallerie di congelamento. Poco prima dell'uscita vengono coperti con un sistema brevettato del loro sacchetto di carta smaltata e paraffinata, senza che mano li abbia toccati. Mottarelli bianchi, mottarelli neri. Ad ogni scatto della macchina un caldo.
Der Mottarello, hier im Film immer im Plural als Mottarelli genannt. Der Mottarello, das unübersetzbar italienische Eis, ist auf den Markt. Es ist das erste industriell hergestellte, abgepackte Gelato da Passeggio Italiens. Das erste Eis am Stiel für unterwegs. Mit dem Mottarello beginnt in Italien die Geschichte des industriellen Speiseeises. Der Mottarello wird ab 1951 in ganz Italien verkauft. Generationen von Italienern von Bozen bis Bari, von Triest bis Trapani wachsen mit dem Mottarello auf.
Per questo il gelato Motta è una garanzia, perché è un prodotto di questa grande industria dolciaria italiana, un'industria che del gelato ha fatto un alimento nazionale.
Wie es in diesem Werbefilm aus den 1950er Jahren heißt, wird durch den Mottarello, durch dieses unübersetzbar italienische Eis am Stiel der Firma Motta, Speiseeis in Italien endgültig zu einem nationalen Lebensmittel. Nicht mehr nur zu einem Produkt für bestimmte Städte wie Neapel oder nur für bestimmte Schichten der Bevölkerung, die sich diesen Genuss auch leisten können. Wer diesen Mottarello-Werbefilm von Regisseur Federico Ermanno Skopinic ansieht, bemerkt, wie positiv in diesem Film unterstrichen wird, dass das Motta-Eis industriell hergestellt wird, nach modernen Hygieneprotokollen, mit pasteurisierter Milch, mit sterilen Maschinen und fast ohne menschliche Handgriffe, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor Bakterien und somit vor Krankheiten zu schützen. Wir sind in den zukunftsoptimistischen 1950er Jahren. Industrielle Lebensmittel, das bedeutet in den Augen eines großen Teils der Menschen in Italien damals gute und verlässliche Lebensmittel. Nach 1951, nach dem Mottarello, bringen binnen 4 Jahren zwei neue italienische Unternehmen ihre ersten industriellen Eissorten auf den italienischen Markt und füllen damit die Tiefkühltruhen der Bars, Cafés und Standlokale. 1953 wird die Firma Algida, des KZ-Überlebenden Alfred Wiesner und des ehemaligen Gelateria Fassi-Angestellten Italo Barbiani, ins Handelsregister eingetragen. Ihr erstes Eis ist der Cremino, ein Eis am Stiel, das ebenfalls aus Fior di Latte-Eis mit einer Kakaoschicht besteht. 1955 entsteht das dritte der drei großen industriellen Eisunternehmen Italiens, Sammontana. Sammontana, so heißt eine kleine Ortschaft in der Toskana, rund 30 Kilometer von Florenz entfernt und in unmittelbarer Nähe der mittelgroßen Stadt Empoli. In Sammontana befindet sich ein kleiner Bauernhof, ein Milchviehbetrieb. Von diesem Milchviehbetrieb kauft ein Unternehmer namens Romeo Bagnoli die Milch für einen Milchladen mit Bar, die er in Empoli kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet. Bagnolis Söhne beginnen dann bald, Eis herzustellen, das in Empoli und Umgebung gut ankommt. Ende der 1940er Jahre wollen die beiden die Produktion ausweiten. Und wie schon bei Algida kommen jetzt die Soldaten der US-Armee ins Spiel. Genauer gesagt die Maschinen zur Ice-Cream-Herstellung, die sie auch nach Italien gebracht haben. Die Bagnoli-Brüder erfahren, dass sich in der norditalienischen Hafenstadt Genua, die rund 200 Kilometer von ihrer Heimatstadt Empoli entfernt ist, Eismaschinen befinden, die die US Army bei ihrem Abzug aus Italien in einer Lagerhalle zurückgelassen hat. Der Eigentümer dieser Lagerhalle überlässt den Bagnoli-Brüdern die Maschinen, so erzählt es der heutige Firmenchef Leonardo Bagnoli. Und mit diesen Maschinen beginnt 1955 bei San Montana die industrielle Speiseeisproduktion. San Montana wählt im Jahr 1957 einen Firmenslogan, den das Unternehmen bis heute beibehalten hat. Gelati all'Italiana, Eis nach italienischer Art. Damit will sich San Montana absetzen von Motta und Algida, deren Produkte stark angelehnt sind an die Ice Cream aus den USA, zumindest in der Anfangszeit. Algida, Motta und San Montana und weitere kleinere Firmen beginnen Mitte der 1950er Jahre einen Konkurrenzkampf, den das Nachrichtenportal Il Post in einem gleichnamigen Podcast La Guerra dei Gelati genannt hat, den Speiseeiskrieg. Dieser Konkurrenzkampf beginnt kurz bevor in Italien der Boom Economico anfängt. Das rasante Wirtschaftswachstum, durch das in einem knappen Jahrzehnt im Land breite Bevölkerungsschichten ungeahnten Wohlstand erreichen. Ein Zeitabschnitt, in dem in Italien so viel durcheinander gewirbelt wird, wie vermutlich in keiner zweiten historischen Epoche. Motta, Algida und San Montana bringen in den Jahren und Jahrzehnten danach Eissorten auf den Markt, die bis heute fast jede und jeder kennt in Italien und die bis heute viele Italienreisende Jahr für Jahr von den Eiskarten in ihren Urlaubsorten bestellen. Fior di Fragola, Coppa del Nonno, Coppa Oro, um nur drei dieser Sorten zu nennen. Durch den wachsenden Wohlstand im Boom Economico in Italien und durch das rasant steigende Angebot an industriellem Eis wächst der Pro-Kopf-Verbrauch von Gelato in Italien massiv von 250 Gramm pro Jahr Mitte der 1950er Jahre auf 1,2 Kilogramm Mitte der 1960er Jahre. Das ist mehr als eine Vervierfachung in nur einem Jahrzehnt. In den Jahren dieser rasanten industriellen Erfolgsgeschichte wird einmal mehr eine folgenschwere Erfindung in derjenigen italienischen Stadt gemacht, die beim Speiseeis schon Jahrhunderte zuvor an der Spitze des Fortschritts gewesen war, in Neapel. In Neapel erfinden im Jahr 1959 die Waffelbäcker in der kleinen Eisfabrik Spica in der Via Gianturco, gelegen zwischen Hafen und Hauptbahnhof, eine Eiswaffel, die im Inneren mit Schokolade beschichtet ist. Diese neuartige Eiswaffel kann Speiseeis lange Zeit aufnehmen, ohne weich zu werden. Die Waffelbäcker von Spica bestreichen die Innenseite der Waffel mit einer Mischung aus Speiseöl, Zucker und Schokolade und sie nennen ihre Erfindung Cornetto. Der Speiseeisriese Algida wird in den 1970er Jahren auf das Produkt aufmerksam. Algida kauft Spica im Jahr 1974 die Patentrechte dafür ab und macht das Cornetto zu einem der beliebtesten industriellen Eissorten der Welt. Industrielles Speiseeis wird in Italien, wie in anderen europäischen Ländern, für einen großen Teil der Menschen, die ab den 1950er Jahren aufgewachsen sind, zu einem Bestandteil ihrer Sommertage. Und nicht von ungefähr singt die neue deutsche Welle-Band Spliff in ihrem Lied Carbonara aus dem Jahr 1982 das hier. Voglio viaggiare in Italia nel paese dei limoni. Brigata rossa e la mafia viaggiano sulla strada del sole. Distruzione della lira, gelati morte con Rio. Spliff singt über Italien als Paese dei Limoni, als Land der Zitronen. Dann erwähnen sie die Anfang der 1980er Jahre gefürchtete linksextreme Terrorgruppe Rote Brigaden. Sie nennen die Mafia und die immer schwächere Landeswährung Lira. Und gleich danach nennen sie im Songtext die Gelati Motta. Für Generationen von Italienreisenden gehören die Schilder und Werbeslogans italienischer Eismarken eben zu den prägenden Eindrücken ihrer Urlaubstage. Bei vielen italienischen Erwachsenen reichen schon sekundenlange Tonausschnitte aus Eiswerbespots aus ihrer Kindheit oder ihren Teenagerjahren, um warme, nostalgische Gefühle zu wecken. Zum Beispiel diese Werbung für das Algida-Eis Cornetto aus dem Jahr 1990.
Cornetto Algida, cuore di panna.
Oder dieser Spot aus dem Jahr 2000 für ein Eissandwich am Stiel namens Prezzemolo. Der Pro-Kopf-Verbrauch an industriellem Eis ist in Italien seit den 1960er Jahren noch einmal deutlich gestiegen. Von damals 1,2 Kilogramm auf mehr als 2,1 Kilogramm heute. Dieser Aufstieg des industriellen Speiseeises hat vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien die kleinen Eishersteller unter Druck gesetzt, die Gelatieri, die ihre selbst hergestellten gefrorenen Spezialitäten in Eisdielen und aus Handkarren verkaufen, die also auf Italienisch gesagt Gelato Artigianale herstellen, wörtlich handwerklich hergestelltes Eis. Die Industrieunternehmen, die ab den 1950er Jahren ihr Eis herstellen, betonen stark, wie hygienisch und wie sicher ihr Produkt sei. Und sie preisen das als großen Vorteil für ihr Produkt an, im Gegensatz zu dem Gelato der kleinen Eisdielen und Straßenverkäufer in Italien. Um sich dagegen zu verteidigen, gründet 1953 der Eisdielenbetreiber Angelo Grasso in Mailand das Comitato in Difesa del Gelato Italiano, das Komitee zur Verteidigung des italienischen Speiseeises wörtlich. Grasso beginnt unter anderem die Gelatieri anhand moderner Hygieneprotokolle auszubilden. Heute gibt es mehrere Berufsvereinigungen für handwerkliche Gelatieri, sie bieten Kurse und Weiterbildungen an und sie arbeiten als Interessenvertretung. Eine wichtige Rolle, das schreiben diese Verbände selbst, spielen zumindest für einen großen Teil der Gelatieri Artigianali die sogenannten Semi-Lavorati, also industriell hergestellte Zutatenmischungen, die der Gelatiere dann in seiner Eisdiele mit Milch und anderen Zutaten verarbeitet. Die wohl bekannteste Herstellerfirma für diese Zwischenprodukte ist das Unternehmen Fabbri aus dem norditalienischen Bologna. Viele handwerkliche Gelatieri verwenden bei der Eisherstellung also selbst Industrieprodukte. Die Hersteller von handwerklichem Gelato bestehen aber darauf, dass ihr Produkt sich wesentlich unterscheide von dem, was etwa in den USA heute als Ice Cream verkauft wird. Die Autorin Laura Weiss fasst diese Unterschiede in ihrem Buch zur Geschichte des Speiseeises so zusammen. Zitat Anfang: Der Milchfettgehalt von Gelato liegt zwischen 6 und 8%, während der Milchfettgehalt der meisten Ice-Cream-Sorten zwischen 10 und 16% liegt. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Gelato und Ice-Cream und einer, der zum Teil für die intensive Cremigkeit von Gelato verantwortlich ist, ist die Tatsache, dass Gelato fast keine Luft enthält. Ein anderer Faktor, der zur Konsistenz von Gelato beiträgt, ist die Art der Herstellung. Gebläse-Gefriergeräte erzeugen eine gleichmäßige Temperatur, die zu einer seidigen Textur beiträgt. Ein weiteres Merkmal von Gelato ist sein intensiver Geschmack. Silvestro Silvestori, ein amerikanischer Kochlehrer, der in Lecco, Norditalien lebt und selbst Gelato herstellt, erklärt, dass dies daran liege, dass Gelato nicht so hart gefroren wird wie normales Speiseeis. Die Aromen seien daher intensiver und reichhaltiger. Zitat Ende. Autorin Laura Weiss schreibt aber auch, Zitat Anfang: Vor kurzem habe ich während einer Reise nach Italien dort göttliches Gelato gekostet. Aber auch solches, das kaum besser war als die minderwertigsten Supermarktmarken in den USA. Zitat Ende. Gut 70 Jahre nach der Revolution des Mottarello, nach dem Beginn des Zeitalters des industriellen Speiseeises in Italien, haben sich die Gelatieri Artigianali, die kleinen Eishersteller und Eisverkäufer in Italien, allem Anschein nach jedenfalls gut geschlagen. Fast 3 Kilo handwerklich hergestelltes Eis pro Kopf essen laut Zahlen des Berufsverbands CIGEP die Menschen in Italien jährlich. Das ist deutlich mehr als die Menge an Industrieeis. Von den großen italienischen Speiseeisfirmen der Nachkriegszeit ist nur eine heute noch in italienischer Hand. Eigentümer von Samontana ist weiterhin die Gründerfamilie Bagnoli aus dem toskanischen Empoli. Algida haben die Gründer Alfred Wiesner und Italo Barbiani schon 1964 an den internationalen Lebensmittelkonzern Unilever verkauft. Seit den 1990er Jahren ist das Erscheinungsbild der Marke das gleiche wie bei der deutschen Eismarke Lagnese, der österreichischen Eskimo, der schweizerischen Lusso. Aber manche Algida-Eissorten gibt es nach wie vor nur in Italien. Die Marke Motta gehört schon lange nicht mehr einer italienischen Firma. Die Eissorten von Motta sind heute Teil des Konzerns Froneri Lux Topsco SARL. Das ist der zweitgrößte Speiseeishersteller der Welt. Sein Sitz ist in Luxemburg. Das revolutionäre Speiseeis Mottarello wird bis heute Mitte der 2020er Jahre in Bars und in Supermärkten in Italien verkauft. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola empfehle ich diesmal einen Dokumentarfilm. Er heißt Die Eismacher aus den Dolomiten. Es ist ein spannender Dokumentarfilm des Bayerischen Rundfunks, in dem zwei Familien von Gelatieri begleitet werden aus dem Nordosten Italiens. Und diese beiden Familien, die eine lebt in Landshut, die andere lebt in Kempten, die tun bis heute das, was ihre Vorfahren schon vor Jahrzehnten gemacht haben. Im Sommer arbeiten sie in Bayern als Eisverkäufer in ihrer eigenen Eisdiele und im Winter ziehen sie dann ins Val Cadore oder in das Val di Zoldo, eben in der Region Venetien. Der Dokumentarfilm taucht in den Alltag dieser italienischen Gelatieri ein, spricht über die Schwierigkeiten, die dieses Leben mit sich bringt, aber auch wie bereichernd es sein kann. Und er ist wirklich eine richtig gute Ergänzung zu dieser Folge, sozusagen ein Update zu der Geschichte, die ich darin erzähle, von eben diesen Eismachern aus dem Val di Zoldo und dem Cadore, die so viel dazu beigetragen haben, dass es in Deutschland und in Österreich heute so viele italienische Eisdielen gibt. In dem Dokumentarfilm ist übrigens unter anderem zu sehen, in einer kurzen Sequenz, wie die traditionelle Eisherstellung per Kältemischung funktioniert, die angewendet wurde, bevor die Gelatieri elektrische Kühltechnik verwendet haben und die bis heute im Val di Zoldo zu bestimmten Anlässen angewendet wird. Der Film Die Eismacher aus den Dolomiten ist im Juni 2024 veröffentlicht worden und ausgestrahlt worden und ist in der ARD Mediathek zu sehen. Autorin des Films ist Ursula Hochreiter. Der Link zum Passaparola-Tipp wie immer ganz am Anfang in den Shownotes. Im Newsletter Mensile für die zahlenden Mitglieder dieses Podcasts werde ich diesmal über mehrere italienische Songs sprechen, die wirklich sehr wichtig für die italienische Popgeschichte sind und in denen es um Gelato geht unter anderem und in denen Speiseeis vorkommt. Und natürlich werden die Songs innerhalb des Newsletters dann mit einem Klick auch zu hören sein. Ich werde zu diesem Podcast auch wieder eine Bonusfolge veröffentlichen für diejenigen Mitglieder und Mitglieder, die das Paket Primo oder das Paket Secondo abgeschlossen haben. Es ist ein Interview mit dem Medien- und Kulturhistoriker Heiner Stahl von der Uni Erfurt, den ich in dieser Folge schon erwähnt habe und der unter anderem intensiv zur Geschichte von Speiseeis geforscht hat. Und mit Heiner Stahl habe ich mich über die Frage unterhalten, wie italienisch das Gelato eigentlich ist und ob das überhaupt wichtig ist. Den Bonusnet der Mensile und die Podcast-Bonusfolgen bekommen alle, die Mitglied von Kurzgesagt Italien werden, die meine Arbeit also finanziell unterstützen. Kurzgesagt Italien gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Alle Links findet ihr auf kurzgesagtitalien.de. Wenn euch Kurzgesagt Italien gefällt, wenn ihr Menschen kennt, wenn sie Menschen kennen, die sich für Italien interessieren, denen Italien wichtig ist, empfehlen sie ihnen bitte diesen Podcast. Hinterlasst gerne eine Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts. Wer mich kontaktieren will, wer Fragen, Lob, Kritik zu diesem Podcast hat, tut das am besten per E-Mail an die Adresse sebastian@kurzgesagtitalien.de. Kurzgesagt Italien ist auf diversen Online-Netzwerken vertreten, Threads, Blue Sky, Mastodon und Instagram. Dort veröffentliche ich immer wieder Informationen zum Podcast, zu den Folgen, manchmal auch Hintergründe zu den Folgen und so weiter. Wer mehr über Kurzgesagt Italien wissen will, kann den kostenlosen Newsletter zum Podcast abonnieren unter newsletter.kurzgesagtitalien.de. Wer dazu beitragen kann und will, dass es Kurzgesagt Italien weiter gibt, kann eine Mitgliedschaft bei Kurzgesagt Italien abschließen. Als Mitglieder bekommen Sie zusätzliche Vorteile neben der monatlichen Podcast-Episode. Es gibt, wie gesagt, 3 Mitgliedschaftspakete. Alle 3 kosten pro Monat jeweils nur so viel wie ein Gericht in einem italienischen Restaurant. Alle Infos zu den Mitgliedschaftspaketen zum in Ruhe durchlesen findet ihr auf mitglied.kurzgesagtitalien.de. Und wer eine Mitgliedschaft verschenken will an einen Menschen, der sich für Italien interessiert, kann das unter schenken.kurzgesagtitalien.de tun. Das war's für diesmal. Bis zur nächsten Folge. A presto. Ciao. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kalla mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Shownotes verlinkt.